Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo again, hier ist Britta auf der Plattform FreeFM. An der Technik heute haben wir die Chrissy. Wir haben noch eine andere Chrissy hier zu Besuch bei uns im Studio, die Christina Staats, mit ihrem Kollegen Simon Clark. Ihr seid von Ingenieure ohne Grenzen. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wie geht's?
Gut.
Sehr gut, danke.
Ja, Ingenieure ohne Grenzen, ihr wart jetzt schon viermal hier im Studio auf der Plattform bei FreeFM. Ganz kurz zu dem Verein, falls noch ein paar Leute in Ulm geben sollte, die den Verein noch nicht kennen. Ingenieure ohne Grenzen ist ein deutschlandweiter Verein, 2003 gegründet. Hat seinen Sitz in Marburg, beziehungsweise die Geschäftsstelle ist in Berlin. Die Regionalgruppe Ulm gibt es seit wann?
Seit 2010.
Seit 2010, genau. Ist von drei Studenten gegründet worden. Ihr seid wie viele Mitglieder momentan?
Ich glaube, wir sind so 50 insgesamt.
50 Mitglieder,
genau.
Die in Ulm arbeiten an diversen Projekten.
Genau.
Der Verein selber, so habe ich gelesen auf der Homepage, hat jetzt mittlerweile 30 Regionalgruppe. Ganz neu dabei ist Biberach als 30. Regionalgruppe. Chapeau, Hut ab.
Yeah.
Und was gibt's noch? Ja, klar, die Kompetenzgruppen habe ich gesehen. Was hat es mit den Kompetenzgruppen auf sich?
Ja, unsere Kompetenzgruppen, die unterstützen uns einfach bei verschiedenen Themen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Wasserbau, Sanitär und stehen uns da mit Rat und Tat zur Seite, forschen für uns und ja, stoßen auch verschiedene Projekte an.
Simon, bist du in so einer Kompetenzgruppe?
Ich selber nicht. Also ich arbeite gerade auf einem Stadionprojekt, also das ist das erste Stadionprojekt, das Ingenieure ohne Grenzen gemacht hat. So hoffentlich, also eine Kompetenzgruppe könnte daraus kommen.
Aha, also eine Staudamm-Kompetenzgruppe sozusagen.
Genau.
Okay, jetzt werden die Zuhörer sich wahrscheinlich gerade fragen, Simon, woher kommst du?
Also ich bin Amerikaner und ich bin in Ulm seit 2010, fast drei Jahren. Und ja, in Ulm arbeite ich als Raumfahrtingenieur und ich studiere auch Energiewissenschaft an der Uni Ulm.
Warum hast du die Vereinigten Staaten verlassen?
Gute Frage, weil Deutschland so toll ist.
Und darüber hinaus, jetzt mal ganz ehrlich?
Ja, ich meine, es ist Deutschland ist ein schönes Land und auch ganz viele Gelegenheiten für Ingenieure. Es ist eine sehr gute Land, ja, als Ingenieur zu arbeiten.
Kanntest du Ingenieure ohne Grenzen schon vorher oder ist dir das erst in Deutschland begegnet?
Also ich bin seit 2006 bei Engineers Without Borders USA. Und dort habe ich ein paar Trinkwasserprojekte in Südamerika gemacht. Und ich bin erst seit 2011 bei Ingenieure ohne Grenzen Ulm.
Okay. Christina, bist du auch Ingenieurin?
Nein, ich bin ganz fachfremd. Ich bin Betriebswirtin und arbeite an der Hochschule hier in Neu-Ulm. So bin ich auch zu Ingenieure ohne Grenzen gekommen, weil dort jeden Monat unsere Regionalgruppentreffen stattfinden. Und ich mir dann einfach gedacht habe, ach, das macht mir so viel Spaß, mit Afrikanern zu arbeiten. Das habe ich auch eine Zeit lang in meinem Beruf gemacht und wollte einfach ein bisschen auch neben meinem Beruf aktiv sein und für die Leute dort in Afrika arbeiten und die unterstützen.
Und das war kein Problem für den Verein Ingenieure ohne Grenzen? Nicht als Nicht-Ingenieur dort einzusteigen?
Naja, man hat schon so ein bisschen immer die Probleme, dass man oft die Technik vielleicht nicht so ganz versteht, aber letztendlich ist es überhaupt kein Problem, da auch als Fachfremde mit einzusteigen. Man kann mit allen möglichen Dingen unterstützen, sei es Marketing, die Außendarstellung, die Werbung. Und da wird so viel für die Projekte gebraucht, was einfach jetzt bei uns auch hier läuft, was gar nichts mit Ingenieurwesen im Speziellen zu tun hat.
Ihr beide macht das ehrenamtlich oder gibt es dafür eine Bezahlung für das Engagement?
Nee, das ist 100% ehrenamtlich. Also wir kriegen ein warmes Gefühl oder mehr nicht.
Ein warmes Gefühl.
Ja.
Und bei dir, Christina?
Genauso, also es ist auch komplett ehrenamtlich.
Jetzt gibt es diverse Projekte, die die Regionalgruppe Ulm macht, habe ich gesehen auf der Homepage. In welchen beiden Projekten steckt ihr beide gerade? Seid ihr unterschiedliche oder das gleiche Projekt?
Ja, wir arbeiten auf zwei unterschiedliche Projekte. Ich arbeite auf einem Staudamm-Projekt. Wir bauen einen Staudamm mit einer Berufsschule in Mosambik zusammen. und der wird benutzt um Bewässerung der Anbaufläche.
Ja, und ich bin auch in dem Projektteam, was in Mosambik aktiv ist. Wir planen, 8 Schulen zu elektrifizieren, und zwar mit erneuerbaren Energien, um den Leuten eben dort Bildung zu ermöglichen, wenn es draußen schon dunkel ist.
Und das sind hier 2 Projekte in Mosambik. Habt ihr euch so ein bisschen festgelegt auf das Land?
Ja, die Kontakte nach Mosambik bestehen einfach jetzt für unsere Regionalgruppe schon seit dem ersten Projekt, und die jetzt folgenden Projekte haben sich daraus ergeben, und das ist natürlich super, wenn man da einfach auch in einem Land sehr aktiv sein kann.
Okay, vielleicht sprechen wir jetzt nach dem ersten Song ein bisschen detaillierter über das Staudammprojekt, Simon. Du wirst es uns nochmal vorstellen dann.
Alright.
Hallo, wir sind zurück auf der Plattform Ingenieure ohne Grenzen aus Ulm. Neu-Ulm ist zu Gast. Simon und Christina sitzen vor mir hier am Mikrofon. Wir haben kurz schon vor der Pause sozusagen angesprochen, dass es sich hier heute im Detail um 2 Projekte handeln soll. Simon, du hast das Staudammprojekt als Projektkoordinator sozusagen. Worum geht's da nochmal? Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz drauf eingehen.
Wir arbeiten mit einer Berufsschule im Norden des Landes, im Norden Mosambik zusammen, um einen Staudamm zu bauen. Und die Berufsschule heißt Utukulu, und dort bilden sie Landwirten aus. Sie haben ca. 200 Hektar zur Verfügung, und dort gibt es Felder, wo die Studenten üben können. Es gibt eine Schreinerei, eine Küche und Häuser, wo sie bis zu 150 Studenten unterbringen können. Die Schule ist ca. 20 Kilometer weg vom nächsten Staat, oder vielleicht nächsten Dorf ist besser zu sagen. Das ist wirklich, also im Busch. Dort sind die Straßen nicht geteert, und beim Regen kann das ja sehr interessant sein, besonders wenn ein LKW in der Gegenrichtung kommt. Die Schule hat einen Dieselgenerator, der Strom für 2 Stunden pro Tag produziert, und es gibt auch ein Wassersystem, aber die Pumpen sind allerdings kaputt. In Mosambik, es gibt eine Regenzeit und eine Trockenzeit, und besonders auf dem Land gibt es keine Wasserinfrastruktur. Deshalb muss man Wasser während der Regenzeit speichern, um die Trockenzeit gut durchzukommen. Und es geht nicht nur um Trinkwasser, sondern auch Wasser für Sanitär und Wasser für Bewässerung. Deswegen hat Utukulu vor 14 Jahren einen kleinen Staudamm gebaut. Mit klein meine ich ca. 2 Meter hoch und 90 Meter lang. Der Damm hat ein paar Jahre gut funktioniert, aber ein Jahr, wann das Regen besonders stark war, wurde er überstromt. Sie haben versucht, ihn mit Sandsäcken zu reparieren, aber das nächste Jahr ist er wieder überstromt, und dieses Mal wird ein 20 Meter breit Bereich weggewascht. Das haben sie wieder mit Sandsäcken repariert, aber der Damm ist immer in Gefahr von Ausfall. Wir haben die Aufgabe, den Grund des Ausfalls zu bestimmen und den Damm neu zu konstruieren.
Wieder mit Sandsäcken, oder?
Bitte?
Wieder mit Sandsäcken, oder?
Nein, ein bisschen nachhaltiger dieses Mal. Hoffentlich, wenn wir sie beim Bau begleiten, dann wird das 50 Jahre stehen. Allerdings, ich bin Maschinenbauingenieur, der Frank Holthaus, mein Kollege ist auch Maschinenbauingenieur, und wir haben einen Bauingenieur dabei, der Eike Spieler, der bis letztes Jahr Student an der Hochschule Biberach war. Und weil der Frank und ich wenig Erfahrung mit Dammbau haben, haben wir die Unterstützung der Hochschule Biberach. Dort arbeiten wir mit ein paar Professoren, die uns beim Auswertung unserer Messungen und auch beim Konstruktion des neuen Damms begleiten. Letztes Jahr, während der Weihnachtsferien, Dezember auf Januar, waren wir da unten für die Erkundung. Das heißt, wir sind von Frankfurt nach Addis Ababa in Äthiopien geflogen, Addis Ababa nach Maputo, die Hauptstadt von Mosambik, und dann von Maputo wieder 500 Kilometer Norden nach Lichinga geflogen. Und dort haben wir die Schule besucht und ein bisschen mehr über den aktuellen Damm erfahren. Und da haben wir gesehen, dass der Damm eigentlich grundsätzlich falsch gebaut wurde. Bei Staudamms, man will eigentlich so ein Trapez-Profil haben. Das bietet mehr Stabilität gegen Kippen, mehr Widerstand gegen Wasserdurchfluss. Aber was sie gemacht haben, ist so einfach so ein Rechteck-Profil gemacht, wie eine Mauer.
Oder wie ein Schwimmbad.
Wie ein Schwimmbad, ja. Genau. Aber würde ich nicht empfehlen, es gibt nicht so schöne Dinge da drin. So wir haben gesehen, ja, das ist grundsätzlich falsch gebaut. Es gibt diese Bereiche, die... Also wo es einfach mit Sandsäcken repariert ist. Und so wir haben entschieden, es lohnt sich nicht, den Damm einfach noch einmal zu reparieren, sondern wir sollten das neu aufbauen. Und das bringt auch neue Gelegenheiten für die Schule, weil sie sind gerade ab Unterstützung von der Regierung abhängig. Und Geld von der Regierung in Mosambik ist ja nicht so, also es kommt nicht so oft. Sie wollen mehr Unabhängigkeit haben. Das bedeutet, sie brauchen mehr Fläche, wo sie Mais, was auch immer Dinge, wachsen können und auf dem Markt verkaufen. Und um das zu machen, brauchen sie mehr Wasser. Und deswegen haben wir entschieden, einen neuen Damm circa 30 Meter flussabwärts zu bauen und auch 2 Meter höher zu bauen. Damit können sie mehr Wasser haben und ja, sie sind nicht so abhängig. Wir haben jetzt alle die Konstruktion vollendet und wir haben vor, dahin in August zu reisen und den Damm mit den Studenten und mit den Lehrern da aufzubauen.
Mich würde jetzt interessieren, ihr baut einen neuen Staudamm dort auf, also gut, nicht die Größe der drei Schluchten in China, aber wahrscheinlich schon auch eine größere Aktion. Wie wird sich das auf die Nachbarregion auswirken? Also wenn er ein bisschen größer ist, könnte man sich vorstellen, gut, dann haben vielleicht die Nachbardörfer nicht so viel Wasser mehr. Wie habt ihr das kritische Thema denn angepackt?
Ja, genau, wir haben das, als wir da unten waren, wir haben das mit also die Einheimischen besprochen und eigentlich die Schule da ist 20 Jahre alt oder so. Und sie haben viele der Landwirten in der Region ausgebildet und als die einheimischen Leute herausgefunden haben, dass wir da sind, um ein Damm neu zu bauen, sie sind alle vorbeigekommen und haben angeguckt, was wir da machen. Und sie unterstützen das Projekt, weil sie haben gesagt, was gut für Utakulo ist, ist auch gut für die Region. Und also ja, wie gesagt, wir reden nicht über einen ganz großen Staudamm, sondern ja, 5 Meter hoch, 120 Meter lang. Und ja, das hat keinen schlechten Einfluss auf die unterstehenden Dörfer.
Wieder zurück auf der Plattform. Liebe Zuhörer, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, wir hören hier nebenbei immer im Zwischenprogramm mosambikanische Musik. Diesmal war das Mabulu mit China. Kurz nochmal zu dir, Simon. Du warst jetzt gerade in Mosambik auf einer Erkundung. War das dein erstes Mal in Mosambik oder im südlichen Afrika?
Ja, mein erstes Mal in Afrika allgemein, aber bestimmt nicht mein letztes Mal.
Okay, warum nicht dein letztes Mal?
Well, es ist ein schönes Land eigentlich, ich meine, Afrika allgemein. Man denkt immer über, you know, die Armut da und alle die schlechten Dinge. Und das gibt es schon, aber es ist auch ein wunderschönes Land, die Berge, den Strand. Wenn es fließendes Wasser gäbe, wäre es ein schönes Urlaubsort sein.
Und ihr hattet nochmal erwähnt, Erkundung, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht so bekannt ist, was eine Erkundung oder ein Sidevisit ist. Yep. Wozu macht man das?
Also das machen wir, um sicherzustellen, dass das Projekt überhaupt Sinn macht, weil you know, wir können den Datenblatt schauen und sagen, okay, ja, das sieht aus, als ob es gut wäre. Aber man kann nicht wirklich sicher sein, bevor er das selber anguckt, bevor er selber da ist, um ja, das Infrastruktursystem zum Beispiel anzuschauen. Wir haben, als wir da unten waren, wir waren da dort für Silvester. Und wir haben versucht, ein bisschen Bier am Silvester zu kriegen. Aber wir waren da in der Regenzeit und wie gesagt, alles da unten ist Lehmstraßen. Und wenn das Regen besonders stark ist, dann kommt nichts in der Stadt und nichts geht aus der Stadt. Und so wir haben ja in den ganzen Stadt nach Bier gesucht und haben keins gefunden. Und zum Glück unser Übersetzer, unser Dolmetscher, hat einen Freund, der eine Kneipe hat und wir könnten ein bisschen von ihm kaufen. Aber das wird auch wahr für Zement oder für Stahl oder was auch immer sein. Wenn es Regen gibt, kann nichts bewegen.
Christina, warst du auch schon mal auf einer Erkundung in Mosambik?
Ja, war ich. Ich bin seit einer Woche erst zurück.
Was ganz für ein Zufall.
Genau, ja, ich war jetzt auch 3 Wochen in Mosambik für das Solarprojekt und war da zusammen mit dem Rudi Seidel, meinem Partner aus der Projektgruppe. Wir waren 3 Wochen unterwegs und haben uns neben den Schulen auch verschiedene Gegebenheiten vor Ort angeschaut, haben geschaut, wie das alles so abläuft da, einfach um ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie sich das ganze Projekt so organisieren lässt.
Das heißt, ihr geht richtig mit so einer Checkliste oder Taskliste nach Mosambik und müsst so bestimmte Sachen eben erfragen, erkunden, so wie der Name wahrscheinlich auch sagt, Erkundung.
Genau, so läuft's ab. Also wir haben uns mit unseren Projektpartnern getroffen, haben verschiedene Themen angesprochen, besprochen, haben uns in Maputo ein bisschen schlau gemacht, was man da für Materialien kaufen kann, was es für Geschäfte gibt, wie ich sowas weit in den Norden, wo unsere Schulen sind, transportieren kann oder was ich direkt im Norden vor Ort kaufen kann oder ob es vielleicht einfach andere Möglichkeiten gibt, die wir von Deutschland aus gar nicht in Betracht ziehen.
Das heißt, so eine Erkundung ist im Prinzip sau wichtig für so ein Projekt, weil ohne eine Erkundung könnte man wahrscheinlich so eine Implementierung oder Umsetzung dann nachher gar nicht machen.
Genau, also die Erkundung ist sehr, sehr wichtig. Das macht einfach ganz vieles viel, viel einfacher. Man hat eine viel genauere Vorstellung, kann viel besser planen und einfach, wenn man mit den Leuten vor Ort schon mal in Kontakt war, ergeben sich manche Sachen von selbst. Und gerade, ich denke, bei Simon ist es noch viel wichtiger, da jetzt zu sehen, dass es notwendig ist, einen neuen Staudamm zu bauen, ist ganz wichtig.
Mhm. Euer Projekt heißt, so hat man es auf der Homepage auch gesehen, Lichtblicke für Mosambik, Bildung reduziert Armut.
Genau.
Wie kam es zu diesem Titel? Also worum geht es eigentlich in dem Projekt?
Also es geht im Speziellen um die Erwachsenenbildung. Mosambik ist, in Mosambik leben sehr viele Analphabeten, die überhaupt nicht die Chance haben, eine Schule zu besuchen, aus dem ganz einfachen Grund, dass die Geld verdienen müssen und dafür tagsüber arbeiten müssen. In der Region, in der wir unterwegs waren, im Norden von Mosambik, gibt es sehr, sehr viele Landwirte, also die leben fast ausschließlich von Landwirtschaft. Und dafür ist es halt ganz wichtig, dass sie das Tageslicht nutzen, um ihre Felder zu bewirtschaften, um die Familie zu ernähren und ein bisschen Einkommen zu generieren. Und wenn die Sonne dann um 5:30 untergeht und es um 6 stockfinster ist, dann haben die Leute Zeit, ein bisschen was anderes zu machen einfach. Und da wäre auch die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen. Aber wie soll man das machen, wenn es überhaupt kein Licht gibt? Und da war unsere Idee einfach, denen das zu ermöglichen, eine Schule zu besuchen, lesen und schreiben zu lernen, rechnen zu lernen, wenn sie halt abends die Möglichkeit haben, bei Licht den Unterricht zu besuchen.
Das heißt, du und der Rudi Seidel, ihr wart direkt an den Schulen im Norden Mosambiks und konntet ihr dann dort auch mit den Leuten sprechen, die zukünftig in die Abendschule gehen werden?
Genau, also wie du schon gesagt hast, wir waren direkt an den Schulen. Wir haben von Mueda aus, das ist eine Distriktstadt, circa 5 bis 6 Autostunden von der Küste entfernt im Landesinneren, haben wir 8 Schulen besucht und haben da direkt mit den Leuten gesprochen. Also wir haben mit den Schuldirektoren gesprochen, wir haben mit den Community-Ältesten gesprochen, also den Ältesten der Bevölkerung dort, die Bürgermeister wird man es wahrscheinlich bei uns nennen, mit anderen Gemeindemitgliedern, mit Lehrern, die auch in diesem Alphabetisierungsprogramm tätig sind und haben da einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, wie das ganze Schulsystem in Mosambik aufgebaut ist und was einfach wichtig ist für die Leute dort eben, dass sie auch die Möglichkeit haben, abends zu unterrichten.
Jetzt stelle ich mir das ein bisschen schwierig vor, im Norden Mosambiks. Ich kann mir vorstellen, der Einfluss aus Tansania ist da, man spricht dort Swahili. Kannst du Swahili sprechen?
Ndio, was so viel heißt wie ja.
Aha, okay.
Also ich habe ein paar Swahili-Wörter aufgeschnappt, als ich von meiner Arbeit aus 3 Wochen in Tansania war und konnte das jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen anbringen. Es wird aber in der Tat sehr viel Makonde gesprochen. Also Makonde ist der Volksstamm, der auf diesem Hochplateau, auf dem wir waren, auf dem die Schulen sind, lebt. Und das Makonde ist sehr ähnlich dem Swahili, was wir aber natürlich auch nicht sprechen. Und deswegen hatten wir einen ganz tollen Übersetzer dabei, der uns die ganze Zeit, als wir da bei den Schulen waren, begleitet hat und für uns wirklich super Arbeit geleistet hat, alles ganz toll übersetzt hat und uns sehr, sehr viel erklärt hat, was auch die Kultur der Leute dort angeht.
Das heißt, man kommt ohne Dolmetscher gar nicht aus, nicht nur wegen der Sprache, sondern auch einfach, um ein bisschen einen Einblick in das Soziokulturelle der Region zu bekommen.
Ja, unbedingt. Also ich würde es jedem empfehlen. Das war auch für uns sehr, sehr wichtig. Viele Hintergründe kann man einfach so nicht erfahren. Und wenn da jemand ein bisschen Ahnung hat, was auch Europäer interessiert, wie wir unser Leben hier ausrichten, wie wir die Welt sehen, dann kann jemand das viel besser rüberbringen, viel besser übersetzen und einem da viel mehr Informationen geben, als man sonst bekommen würde.
Was war denn für dich so ein Aha-Erlebnis? So, ah, da, das hätte ich nie gedacht oder das ist ja witzig oder gibt es da sowas, wo du sagst,
Ach, das waren so viele Eindrücke. Ich weiß es nicht, das ist halt einfach auch, wenn man durch die Straßen geht und da ja von jedem nett begrüßt wird und so, einfach, dass man halt auch ja ein bisschen sich austauscht und so, und das fand ich einfach ganz wichtig. Ich habe so richtige Aha-Erlebnisse, ein bestimmtes könnte ich jetzt nicht beschreiben.
Bei dir, Simon, hast du so ein Erlebnis, wo du sagst, ah, das hätte ich nie gedacht oder das ist ja klasse, das ist ja brillant oder das ist witzig, irgendwie sowas, was dir ein bisschen bleibend in Erinnerung geblieben ist?
Well, es ist immer, I mean, du siehst alle die Bilder im Fernsehen und solche Dinge, aber das hat immer einen anderen Einfluss, wenn du selber da bist und alle die Dinge siehst. I mean, dort gibt es also viel Armut, es gibt viele unschöne Dinge, aber die Leute da sind trotzdem glücklich, sind trotzdem so freundlich und das haben wir wirklich genossen.
Ihr seid wieder zurück auf der Plattform mit Chrissy und Britta, heute hinterm Tresen, vorm Tresen Christina und Simon von Ingenieure ohne Grenzen. Christina, du warst gerade dabei zu erzählen, wie eure Erkundung gelaufen ist. Du sitzt ja hier im Prinzip noch frisch braun gebrannt vor uns, bist gerade zurückgekehrt. Was habt ihr an den Schulen in Mosambik im Norden gemacht?
Ja, wir sind eben an die einzelnen Schulen gefahren, zusammen mit unserem Partner, der Progresso vor Ort, und unserem Übersetzer und haben da, wie gesagt, die wichtigsten Gemeindemitglieder und Schulmitglieder getroffen und haben mit denen besprochen, für was sie denn überhaupt Energie in ihrer Schule bräuchten.
Und was war die Antwort auf die Frage?
Die Antwort waren eigentlich fast immer die gleichen. Also sie möchten gern Abendunterricht anbieten für die Bevölkerung in den Dörfern. Und dazu brauchen sie eben Licht. Ganz interessant war auch, und das denkt man gar nicht, wenn man so fernab ist von den größeren Städten, dass sie gern ihre Handys laden möchten und dazu auch Energie bräuchten. War ich auch ganz überrascht, dass dort so viele Leute ein Handy haben, aber das ist einfach das einzige Mittel, wie sie sich dort über weite Distanzen auch verständigen können, mit der Familie in Kontakt bleiben können. Und ja, Laptop laden kam immer noch mal wieder.
Ganz kurz, wie machen die das sonst jetzt mit dem Handyladen?
Die müssen teilweise 20 Kilometer laufen in die nächste Stadt nach Mueda, zahlen dort dann umgerechnet ca. 50 Euro Cent, um einmal ihr Handy aufladen zu können und können dann wieder zurücklaufen.
Hört sich viel an.
Auf jeden Fall, ja. Und ja, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, schau mal, dass man das vielleicht mit anbieten kann. Aber ansonsten ist natürlich die Priorität, dass man da denen ermöglicht, dass sie abends unterrichten können. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Interessenten, gerade ganz viele Frauen, die da einfach die Chance auch nutzen möchten, auch ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten.
Wie macht ihr das mit so Geschichten wie Diebstahl oder ich weiß nicht, wie stark die Regensaison dort ist? Also läuft man Gefahr, dass den Systemen was passiert, also der Technologie was passiert?
Also von den Witterungsbedingungen her macht es unserem System eigentlich nichts aus. Das dürfte soweit alles ganz gut laufen. Man kann es natürlich nie ausschließen, aber es regnet jetzt nicht überdurchschnittlich viel. Und auch vom Wind her kann man das gut so anbringen, dass es eine Zeit lang hält. Was ganz, ganz wichtig ist, ist die Sicherheit der Systeme. Gerade wenn man bei uns die Solarpanels auf den Dächern sieht, da wissen wir noch nicht so ganz genau, ob das möglich ist, dass wir die auf den Schuldächern anbringen, weil es wirklich Fälle gibt, wo von den Schuldächern geklaut wird, wo zum Beispiel Lampen auch in den Klassenräumen abgeschnitten werden, einfach das ganze System zerstört wird. Nicht mutwillig, sondern weil die Leute das einfach denken, sie können es selbst brauchen, irgendwie verkaufen, einsetzen. Aber das ist ein ganz großes Thema, wo wir auch viel mit den Leuten diskutiert haben. Es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass speziell Wachen eingesetzt werden, also Personen, die angestellt werden, um die Systeme nachts zu bewachen.
Simon, habt ihr bei eurem Staudammprojekt ähnliche Kriterien, wie ihr rangeht? Also Sicherheit, ist das ein Thema bei euch?
Nicht wirklich. Beim Staudamm, es gibt nicht so viel zu klauen eigentlich. Das einzige Problem, wo wir da haben könnten, ist, wir haben vor, ein bisschen Zement ins Boden zu mischen, um mehr Erosionwiderstand zu geben. Und ja, das haben wir vor, an der Schule zu lagern. Aber sonst, I mean, es ist eine, wie gesagt, es ist eine Region, die viel Respekt für die Schule hat und wo viele die Leute, die dort wohnen, waren damals Studenten der Schule. Und ja, I mean, ich denke, das ist noch ein was Stereotyp, was man in Afrika hat, dass man muss, also alles wird geklaut, man kann die Leute da nicht trauen, aber wir hatten das erfahren ganz und gar nicht.
Mhm. Du hast gerade Zement angesprochen. Wie ist es, kriegt man sowas einfach in Mosambik? Ist es teuer?
Well, es war teuer. Heute ist es nicht. Also letztes Jahr hatten sie das Problem, es gibt 3 Zementfabriken in Mosambik und letztes Jahr waren 2 außer Betrieb. Deswegen ist das Preis ja hoch gestiegen. Jetzt sind alle wieder in Betrieb und das Preis ist wieder gesunken. Das kann man eigentlich auf dem Markt, wo man Lebensmittel kauft, kann man da auch Zement kaufen.
Das ist witzig, aber kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wie ihr jetzt den Staudamm baut? Also ich stelle mir das so vor, okay, man macht dann so aus Lehm und Zement, macht man so einzelne Bauklötze, Steine und setzt sie dann so wie so eine Mauer zusammen oder liege ich da falsch mit meiner Vorstellung?
Ja, also wir, das ist hauptsächlich aus Boden, das ist richtig. Aber wir haben das Problem, dass wenn das Regen kommt, das erste Regen ist besonders stark und normalerweise würde man Gras zum Beispiel auf die Luftseite des Dams pflanzen, um gegen Erosion zu helfen. Aber in unserem Fall, wenn es trocken seid und dann plötzlich Regen seid, es gibt keine Zeit für Gras zu wachsen. Deswegen mischen wir 1-2% Zement ins Boden, sodass es ein bisschen fester ist. Das gibt auch mehr Widerstand gegen Durchfluss von der Wasserseite. Und wir haben vor, das so in Schichten aufzubauen. Wir graben ein Fundament und dann legen das erste Schicht, das so ungefähr 30 cm dick ist, das gut verdichten und dann noch ein Schicht draufbauen, gut verdichten und so und so und so, bis wir die ganze Höhe erreichen.
Verdichten? Da werden dann nachher ganz viele Leute drauf rumhüpfen oder habt ihr Maschinen vor Ort?
Ja, also im schlechtesten Fall, das ist so ein Oil-Eimer mit Steine drin und im besten Fall, das ist so ein richtiges Verdichtungsgerät, das ich eigentlich heute in der Altstadt in Ulm gesehen habe. Sie machen irgendeinen Umbau und ich habe die im Einsatz gesehen.
Ah, okay. Ja. Wann plant ihr denn, diesen Staudamm zu bauen?
Also wir haben vor im August. Wie gesagt, wir sind begrenzt von der Trockenzeit. Man kann solche Dinge in der Regenzeit einfach nicht bauen. So die Trockenzeit geht von so ungefähr Mai bis November. Und wir haben vor, das in August zu machen in der Mitte der Trockenzeit, sodass wir genug Zeit haben. Wir planen 6 Wochen dafür, um das aufzubauen.
Ich stelle mir vor, in der Trockenzeit ist dann wahrscheinlich das Becken, das Staubecken sowieso leer. Also man muss nicht noch Wasser zurückhalten, sondern man kann halt in einem trockenen Bassin sozusagen anfangen zu bauen.
Ja, also es gibt kein Wasser. Also dort gibt es ein kleines, nicht wirklich ein Fluss, aber es ist dort ein bisschen nass. Und in der Trockenzeit, das ist nicht da. Aber es ist wichtig, dass der alte Damm noch da ist, weil wir brauchen ein bisschen Wasser, um das Zement zu mischen und auch das Boden zu bewässern. Weil wenn man Boden verdichten will, es muss einen bestimmten Wasserinhalt haben. Wenn es zu trocken ist, dann geht es nicht. So wir, also wir kämpfen gegen Zeit. Wir müssen das neuen Dam bauen, bevor der alte Dam kaputt geht.
Okay, und wovon hängt das ab, ob ihr das im August schafft?
Geld.
Geld? Okay. Geld. Ja, ja, wie habt ihr denn eure Erkundung finanziert?
Also wir haben selber gespendet, wir haben auch Spenden übers Internet gesammelt und auch so, vielleicht haben Sie uns in der Einkaufszentrum in Ulm gesehen, wir haben ein paar Dinge gekauft und auch Broschüre ausgegeben und so, wir sind 100% über Spenden finanziert.
Ist das das Gleiche bei der Erkundung in Mutzno 2? Also habt ihr selber das finanziert oder wie ist es grundsätzlich bei Ingenieure ohne Grenzen mit den Projekten?
Genau, also auch wir haben Spenden gesammelt über die Internetplattform BetterPlace zum Beispiel. Wir haben von Firmen Spenden bekommen, wir haben Vorträge gehalten, unsere Projekte vorgestellt und dafür Spenden bekommen. Und so müssen wir eben auch oder wollen wir auch jetzt die Projekte finanzieren, die jetzt dann durchgeführt werden.
Also das ist dieses Schulbeleuchtungsprojekt im Norden Mosambiks und den Staudamm. Seht ihr euch dann dort vor Ort? Also Implementierung von Staudamm und Solarpaneelen, ist man denn da, weiß ich, so um die Ecke? Ist das denn in der Nachbarschaft?
Nachbarschaft ist immer relativ in Afrika.
Okay.
Es sind schon weite Distanzen, aber... Also der Simon wird auf jeden Fall vor Ort sein und mit den Staudamm bauen und ich denke auch, dass ich wieder mit zu den Schulen fahren werde, wenn es denn zustande kommt, unser Projekt, und da die Systeme implementiere.
Aber es ist nicht die gleiche Region, wo die Projekte umgesetzt werden?
Nein, das ist ein gutes Stück voneinander entfernt.
Simon, noch mal ganz kurz zum Staudamm. Du hast jetzt gesagt, im August wollt ihr fahren. Was macht ihr, wenn ihr das Geld nicht zusammen habt?
Da müssen wir das auf nächstes Jahr verschieben. Nächstes Jahr, wenn die Trockenzeit wieder da ist. Wenn das der Fall ist, dann werden wir mit der Schule besprechen, was sie machen können, um den Damm in kommenden Regenzeit zu schützen, sodass wir alles machen, was wir können, um sicherzustellen, dass den Damm dieses Jahr noch überlebt.
Ingenieure ohne Grenzen ist heute zu Gast auf der Plattform. Simon und Christina sind hier bei uns im Studio. Simon, jetzt steht der Staudamm, ihr baut einen in Mosambik. Was dann? Also was unterscheidet euch dann von anderen Hilfsorganisationen?
Also, gute Frage. Also als ich bei Engineers Without Borders war, also wir hatten immer die gleiche Ziele. Das ist also nachhaltig Wissenübertragung durch technische Projekte. Und also wenn wir den Damm schon gebaut haben, das ist nur also den ersten Schritt. Danach die größte Herausforderung ist Wartung, weil Staudamm kann 5 Jahre, 10 Jahre ohne Wartung stehen bleiben, aber wenn wir wollen, dass das wirklich nachhaltig ist, muss irgendjemand die Wartung machen. Und so wir werden ein paar Schulungen machen, Dammbau allgemein, Dammbauwartung für die Studenten und die Lehrer dort. Und wir wollen auch sie bei zum Beispiel Entrepreneurship unterstützen. Regen sammeln ist ein großes Problem in Mosambik. Und da gibt es viele Gelegenheiten. Wenn wir unser Wissen an die Studenten und an die Lehrer übertragen können, dann können sie ihr eigenes Dammbau-Unternehmen dort aufmachen. So wir, wir versuchen, diese technischen Projekte zu benutzen, um Wissen zu übertragen, um einheimische Unternehmen zu unterstützen und solche Dinge. Und ich denke, andere Hilfsorganisationen haben die gleiche Seele. Und ja, ich kann nicht sagen, dass unser Weg besser ist oder schlechter ist, aber ich denke, dass unsere Erfahrung ist, dass das bringt gute Ergebnisse und sie sind nicht von uns abhängig.
Also der klassische Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen,
genau.
Ansatz. Mhm. Wie ist es bei euch? Lernen die Leute auch, wie man Solaranlagen aufs Dach baut oder Räder baut?
Ja, es ist im Prinzip dasselbe. Auch wir möchten eben unser Wissen weitergeben. Wir wollen die Leute direkt mit einbeziehen in die Implementierung und Installation der Solarmodule auf den Dächern. Wir möchten denen auch ein bisschen das Unternehmertum nahelegen, einfach ein bisschen zeigen, dass es ganz einfach ist, die Systeme auch in Privathaushalten zu installieren. Und ja, so einfach vielleicht auch ein paar Leute anregen, da ein Geschäft draus zu machen, einfach Solarsysteme in den Dörfern zu verkaufen.
Wenn man sich so ein bisschen mit der Nachhaltigkeit und den Konzepten auskennt, dann kommen einem jetzt so ein bisschen die Punkte, okay, erneuerbare Energien, das ist ökologisch nachhaltig. Ihr benutzt auch Materialien vor Ort, beziehungsweise mixt ihr es noch mit ein bisschen Zement, um Festigkeit zu haben. Jetzt habt ihr beide das Unternehmertum, also so eine Wirtschaftlichkeit angesprochen. Jetzt fehlt eigentlich noch, wenn man die Säulen der Nachhaltigkeit kennt, der soziale Aspekt. Wie geht das bei euch in den Projekten? Nein, gibt es das überhaupt? Ingenieur ohne Grenzen hört sich jetzt nur technisch an.
Ich denke, ohne eine ausgebildete Bevölkerung kann ein Land sich selber nicht helfen. Also wenn wir die Infrastruktur aufbauen, wenn wir die Leute dort die Gelegenheit geben, so eine Ausbildung zu machen, dann das hat Konsequenzen, die weitergehen. Nicht nur Ausbildung, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in die sozialen Aspekten.
Und wie macht ihr das vor Ort? Also wie stellt ihr fest, was die Leute brauchen?
Ja, also hauptsächlich jetzt bei der Erkundung in den Gesprächen eben. Mit der Bevölkerung hört man schon sehr deutlich raus, was benötigt wird, was gebraucht wird. Also man schaut sich natürlich auch in den Dörfern um, schaut, ob die fließendes Wasser haben oder ob die einen Brunnen haben in ihrem Dorf. Und einfach so auch ein bisschen in Erfahrung zu bringen, ja, wie denn das Leben dort ist. Gerade bei uns jetzt im Schulprojekt ist auch sehr wichtig, dass die Schulen eigentlich so Gemeindezentren sind, wo sich die Leute versammeln und da einfach sich auch austauschen, was natürlich ganz wichtig ist.
Also ich stelle mir vor, auch so für Aufklärungsprogramme zum Beispiel, HIV-AIDS wird sicher in Mosambik auch ein Thema sein.
Genau, ganz richtig. Also das ist auch das, was dann in dem Abendunterricht gelehrt wird. Also das ist nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, es ist ganz viel Gesundheitsversorgung dabei auch, gerade für die Frauen mit Kindern oder schwangere Frauen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich denke, es ist auch wichtig zu erkennen, dass Wissenübertragung geht nicht nur in der einen Richtung. Wir gehen nicht dahin und sagen, okay, du musst das so machen, sondern wir lernen auch viel von ihnen. Zum Beispiel, als wir da unten waren und auch eine gute Grund, eine Erkundung zu machen, dort haben wir Silvester gefeiert und dann haben die einheimischen Leute auch zum Feiern gekommen. Und wir haben mit ihnen unterhalten und wir sagten, oh, wir würden gerne wissen, you know, wie sie den ersten Damm gebaut haben, wer das gemacht hat. Und der Mann hat gesagt, oh, das war ich habe das gemacht. Und am nächsten Tag haben wir einen Spaziergang mit ihm gemacht, um den Damm anzuschauen. Und ja, yeah, I mean, dort gibt es, man kann dort keine deutsche Baustelle aufbauen, man muss eine mosambikanisches Baustelle aufbauen. Und ja, yeah, wir lernen viel von ihm, wie man das richtig macht, was die Arbeiter in Mosambik erwarten. Und ja, yeah, I mean, man bekommt die besten Ergebnisse, wenn man auch zuhört und nicht nur sieht, was sie machen sollten.
Ist das schwierig für einen Ingenieur?
Also für mich nicht. ich denke für Ingenieure vielleicht, weil wir arbeiten viel mit Seelen und alles ist absolut. Es hält oder es hält nicht, das ist richtig oder das ist nicht richtig. So um ein bisschen mehr was Abstraktes denken zu haben, könnte ein bisschen schwierig sein. Aber ja, yeah, I mean, das bringt die beste Zusammenarbeit, wenn man auch zuhört.
Vielen Dank, Chrissy, für die Gelegenheit, doch noch mal ein bisschen mehr Sendezeit zu bekommen. Das ist ein heißes Thema hier, über das wir reden. Ingenieure ohne Grenzen in Mosambik mit zwei Projekten aktuell tätig. Du hattest eben noch mal die Nachhaltigkeit und auch die Sicht der Deutschen auf eine Zusammenarbeit erwähnt, Simon. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie ist es denn eigentlich in Mosambik? Wie würdet ihr das von euch, von euren Erkundungsreisen beschreiben?
Also ich finde es fantastisch, mit den Leuten da zusammenzuarbeiten, einfach auch ja so richtig mit der Kultur in Berührung zu kommen, über den Markt zu laufen, dort einzukaufen und wenn einem dann die Leute schon zuschreien, ah, Amiga, also Freundin, dann ist das echt ein tolles Erlebnis.
Ja, finde ich auch. Also wenn man über Afrika denkt, man denkt auch an alle die wunderschönen Tiere, die da unten sind. Und als wir unsere Kunden geplant haben, wir haben die Schule gefragt, gibt es gefährliche Tiere, die wir vermeiden sollten oder gibt es Gefahr da? Sie haben gesagt, nee, gibt kein giftige Schlangen, gibt kein Löwen, gibt nichts, die sollte es okay sein. Und dann am ersten Tag, wir waren da und haben einen Rundgang gemacht und der Leiter der Schule ist gekommen. Und hat gesagt, oh, dort gibt es einen alten Wassertank, aber dort gehe ich nicht. Und wir haben gefragt, warum, es ist nicht so weit weg. So, oh, dort gibt es Pythonen. Wir haben gesagt, ich dachte, es gab keine Schlangen. Ich sage, nein, sie sind nicht giftig, aber sie sind 3 Meter lang. Und letzte Woche haben sie versucht, einen Huhn zu fressen, so ich würde vorsichtig sein. Oh. Und ja, also ich komme aus Georgia in den südlichen USA, dort haben wir solche Dinge, aber meine deutsche Kollegin war ein bisschen überrascht und hat versucht, ein Bild zu machen. Aber.
In Georgia gibt es Schlangen?
Oh ja, klar. Also Pythonen, die Leute als Haustiere haben und dann, okay. Wir haben auch Rattlesnakes und ja, viele solche Dinge.
Jetzt sind wir leider schon am Ende der Sendung angekommen. Ingenieure ohne Grenzen ist für jeden offen, so habe ich es jetzt mitbekommen, also auch für Nicht-Ingenieure. Wie kann man euch dann noch erreichen?
Also am besten erreicht man uns über die Homepage und zwar ingenieure-ohne-grenzen.org und da dann auf die Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm, dann bekommt man die meisten Informationen. Ansonsten treffen wir uns jeden dritten Mittwoch im Monat zu unserem Regionalgruppentreffen und das findet immer an der Hochschule Neu-Ulm statt.
Und ich habe gesehen, ihr habt nächsten Monat auch noch einen Stammtisch. Wo ist der? Wo kann man euch da treffen?
Ich glaube, das ist in Café Brettley. Aber ich bin nicht ganz sicher. Auf die Homepage schauen, dort steht es auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, wir haben die zwei Projekte, die wir heute besprochen haben, aber es gibt auch ein Projekt in Indien, es gibt auch ein Krankenhausprojekt. Und so, ja, wenn Sie interessiert sind, es gibt viele Gelegenheiten.
Okay, und spenden kann man wahrscheinlich auch. Auf eurer Homepage sind die Kontodaten. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Vielen Dank für die angenehme, lustige Sendung. Christina Staats und Simon Clark von Ingenieure ohne Grenzen waren hier zu Besuch. Vielen Dank. Tschüss.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.